Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flashs. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Heute nicht wie sonst üblich in Wien. Wo sendest du heute?
Ja, ich befinde mich aktuell noch in der Einkaufsstraße Nummer 1 in Venedig, sitze zwischen Saint Laurent und Deutsche Gabbana im ersten Stock.
Na, auch nicht schlecht. Wolfgang, wo bist du?
Ja, ich bin heute in Wien und das ist ein, weil ich hoffte, dass wir ein rein österreichisches Format heute aussenden können.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir schmeißen uns auch gleich direkt in unseren Podcast, nicht nur mit österreichischen Themen, sondern natürlich auch wieder international. Und wir starten wieder mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, gehen dann auf anstehende Neueröffnungen und neue Formate über, bevor wir den Podcast wieder mit unserer Kategorie Wieso eigentlich nicht abschließen. Und ich würde sagen, Wolfgang, leg doch gleich direkt los.
Ja, A wie Abercrombie, damit fangen wir an. Von denen hat man eigentlich in Europa nicht mehr so richtig viel gehört, weil die sich aus einigen Locations zurückgezogen haben. Hollister sieht man eher noch häufiger. Die hatten ja doch große Schwierigkeiten, auch in den USA. Der Gründer ist zurückgetreten, neues Management ist gekommen. Aber jetzt muss man sagen, das Positive ist, sie haben jetzt hier überrascht mit eigentlich sehr guten Ergebnissen im zweiten Quartal. Sie haben ihre Geschäftszahlen berichtet und haben das zweite Quartal, wie gesagt, mit einem unerwartet hohen Gewinn abgeschlossen. Die Umsatzentwicklung war klar positiv. Die Analysten haben gedacht, das wird noch besser, aber immerhin. Sie war eindeutig positiv. Denn sie haben ihr Quartalsergebnis um 24% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Aber sie sind noch nicht über dem Niveau von 2019. In den USA war das Wachstum noch etwas größer. Ihr Online-Umsatzanteil hat für die ersten beiden Quartale jetzt 44% ausgemacht. Und das ist sozusagen, wir haben ja schon mal über Gap berichtet, das ist so eine ähnliche Entwicklung, auch ein amerikanisches Unternehmen, was so ein bisschen schwächelte, aber dann durch seinen Online- und Digitalausbau doch zu einem starken Wachstum gekommen ist. Und hier bei Abercrombie, die das vorher ja nicht so sehr gemacht haben, ist 44% des gesamten weltweiten Umsatzes sind schon online. Der Gewinn ist, der letztes Jahr war der um 14 Millionen und der ist jetzt hier auf 114 Millionen gestiegen. Das ist natürlich eine super positive Nachricht. Aber man muss auch sagen, die Online-Strategie fordert Opfer. Es sind in den letzten 4 Jahren über 130 Stores geschlossen worden. Der Umsatz ist zwar insgesamt im Unternehmen nicht so stark zurückgegangen, wie die Store-Schließungen das vermuten lassen. Aber das wird ausgeglichen eben durch den Online-Umsatz. Man schrumpft sich im besten Sinne gesund, wirtschaftlich nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, in den 130 Stores haben natürlich auch Mitarbeiter gearbeitet, die ihre Arbeit verloren haben. Aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein bestimmtes Muster, was wir auch bei vielen anderen im Moment wiederfinden in Europa. Also nicht nur bei Abercrombie, sondern auch bei vielen anderen Firmen. Wir haben ja auch über Douglas schon berichtet, die super erfolgreich sind mit ihrem Online-Bereich. Also online wächst, die Anzahl der Stores wird reduziert. Man schafft es, den Umsatz sozusagen insgesamt zu halten, hat hohe Kosten, die das Ergebnis sehr stark belasten, aber nach 2 bis 3 Jahren wird das Ergebnis dann wieder deutlich besser aussehen. So war es eben auch bei Abercrombie. Aber vielleicht haben die auch was an der Kollektion gemacht, dass ich war lange nicht mehr in einem Store, weil für mich hatte sich das Thema so ein bisschen ermüdet. aber habt ihr vielleicht mal in letzter Zeit irgendwas gesehen oder?
Ja, also von den 130 Stores, die in den letzten 4 Jahren zugemacht haben, war auch einer in Düsseldorf darunter. Das war, sage ich mal, so mein Haus und Hof. Aber Crombie & Fitch, also ich habe die Marke von Anfang an eigentlich sehr gerne gemacht. Jetzt abgesehen natürlich dann von diesen ganzen nicht sehr inklusiven Zwischenmeldungen, die schon natürlich auch diskriminierend waren. Also geht natürlich gar nicht. Aber jetzt persönlich habe ich die Marke gern gemacht. Ich fand die Qualität auch immer gut. Damals mit 16, als ich das erste Mal in Amerika war, bin ich mit einem extra Koffer dann zurückgereist, habe die ganzen Hoodie-Westen dann mitgenommen, die super comfy waren, und habe auch in Düsseldorf eigentlich immer schöne Sachen gefunden, Sommerkleider etc. Und habe die Atmosphäre da auch sehr gerne drin gemacht. Jetzt hat der Düsseldorf-Store in 2020 ja auch zugemacht. Das war der erste deutsche Store von Abercrombie & Fitch. Und dann wird es eigentlich auch schon relativ dünn in Deutschland. Die haben Full Price, haben die, glaube ich, noch einen in Hamburg und in Frankfurt und im Zentrum, Oberhausen.
Ja.
Und noch 2 Outlets, eins in Wolfsburg und eins in 2 Brücken. Aber ja, muss man mal sehen, wenn sie dann, sage ich mal, auch die Modehauptstadt Düsseldorf jetzt aufgeben, ob sie dann auch noch Hamburg und Frankfurt etc. halten werden, ist natürlich fraglich. Kann mir vorstellen, dass sie sich auch dann peu à peu aus dem deutschen Markt dann wieder zurückziehen, wenn das nicht mehr sehr viel für die bringt, ne? Jetzt vom Store-Level her.
Das kann gut sein. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von Hollister-Stores, die scheinen etwas
Hollisters,
besser zu
laufen. Hollisters, genau. Ne? Ja.
Heidi?
Vom Konzept her muss ich ja sagen, diese Abercrombie & Fitch Stores, die waren ja bei der Eröffnung ja total in und etwas ganz, ganz anderes. Die nackten Oberkörper der jungen Herren am Eingangsbereich haben wir natürlich die jungen Mädchen zu Selfies hingerissen und haben natürlich für Kreischeffekte gesorgt. Aber mittlerweile finde ich es ehrlicherweise total überholt. Es ist ja zu viel von allem eigentlich. Zu dunkel, zu viel Geruch, zu übertrieben. Aber vielleicht haben sie auch das geändert. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, die haben einiges geändert. Ich meine, Anna hat ja gerade gesagt, sie war auch mit 16 da, um sich mit den Jungs
gekreist
am Eingang...
Gekreist habe ich nicht, ja. Aber
nee,
ein Foto habe ich.
Genau. Das habe ich auch noch. Also nicht ich, sondern ich habe meine Töchter fotografiert. Dunkel ist es nicht mehr. Die haben das Licht hochgefahren und den
Geruch ein
bisschen
zurückgefahren.
Ja. Weil sie gemerkt haben, das war... es war nicht mehr die Zeit, obwohl es damals, ich meine, wir sind da alle hingepilgert und man fand das sensationell, wie die ihre Sachen inszeniert haben, weil die Auswahl war ja überschaubar, ne? Aber die Inszenierung war zu dem damaligen Zeitpunkt, 90er Jahren, war
Spitze.
Das schon toll. Ja, bei wem es richtig aufwärts ging die letzten Jahre, das war die Marke On. Das sind ein Schweizer Schuhhersteller, die von ehemaligen Spitzensportlern und Ingenieuren gegründet worden ist, die Firma, ich glaube 2010, sitzt in mehreren Standorten auf der Welt, man kann sagen Schweizer Hightech aus dem Sportschuhbereich, die aber mittlerweile auch im Mainstream angekommen sind. Also ich beobachte, dass es die On-Schuhe nicht mehr nur in Sportläden gibt, sondern dass die jetzt auch sozusagen als Sneaker auf der Straße ganz stark angekommen sind und gern getragen wird. Sind auch ein bisschen teurer, gehören nicht zu den preiswertesten Modellen und die haben diese Wellensohle, eine sehr auffällige Sohle. Da läuft man so ein bisschen wie auf einer Wolke. Ich habe das selber mal ausprobiert. Naja, aber darum geht es nicht. Das Unternehmen ist also jetzt sehr groß geworden und strebt jetzt an die Börse. Die sind bewertet worden im Vorwege mit bis zu 8 Milliarden Franken. Das ist unheimlich viel Geld und das könnte sich natürlich für die Gründer auszahlen. Die drei Unternehmer, die haben sich so bislang nicht wirklich in die Karten gucken lassen, aber man weiß, dass sie knapp 56% der Aktien halten und das würde bei einem Börsengang und einer Bewertung von 8 Milliarden Franken heißen, dass jeder 1,5 Milliarden Franken Wert einstreicht. Das ist ja nicht so ganz wenig, ne?
Na cool, keine Peanuts.
Nee, das kann man absolut sagen, das sind keine Peanuts. Und auch Mitarbeiter, die seit Anfang an dabei sind, die werden davon auch profitieren. Und ihr bekanntestes Teammitglied in der Öffentlichkeit ist Roger Federer, der Tennisspieler, der sich ja prominent mit den Schuhen in Szene setzen lässt und der auch einige Modelle mitdesignt hat und nach ihm genannt sind, so ein weißer Sneaker, der ist immer ausverkauft. Der hat also nicht nur sich als Werbefigur bezahlen lassen, sondern der hat auch selber Geld investiert. Auch 50 Millionen Schweizer Franken hat er investiert. Naja, und wenn nach dem Börsengang ist der Anteil dann auch möglicherweise bis zu 400 Millionen Franken wert. Also würde ich mal sagen, alles richtig gemacht, ne, aus seiner Sicht. Auch wenn die Gründer dann am Ende noch mehr Geld haben als er selber. Und Roger Federer ist ja auch an anderer Stelle aktiv. Der ist ja auch Werbebotschafter für Uniqlo. Da werden auch so ein paar Sachen von ihm verkauft. Ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass er Anteile hat, aber zumindest hat er einen gut dotierten Vertrag. Und ja, dann werden wir mal demnächst hören, was dann bei On sozusagen da tatsächlich rausgekommen ist. Ne?
Definitiv super spannendes Unternehmen. Habt ihr dann auch ein bisschen recherchiert, um mal zu schauen, ah, was kostet denn da so eine Aktie? Aber die Anzahl sowie die Preisspanne der angebotenen Aktien stehen dann scheinbar auch noch nicht fest. Und ON hat ja beantragt, dass die Stammaktien auch an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol ONON dann zu handeln sind. New York wurde, glaube ich, auch deshalb ausgewählt, weil es in letzter Zeit der wichtigste Wachstumsmarkt für die Firma war. Und in New York hat das Unternehmen auch kürzlich seinen ersten Flagship-Store eröffnet. Da haben wir gar nicht drüber berichtet, soweit ich mich entsinne.
Nee.
Klar ist aber jedenfalls, klar, die sind halt jetzt wirklich stark gewachsen, wie du es auch schon gesagt hast. Ich habe gelesen, Wolfgang, dass der Umsatz hat sich seit 2018 beinahe verdreifacht. Also in 2018 hatten die
Ja.
einen Umsatz von 153 Millionen Franken und der ist in 2020 auf 425,3 Millionen Franken gestiegen. Man sagt auch, dass das Unternehmen im zurückliegenden Jahr auch von dem während der Corona-Krise ausgebrochenen Laufboom profitiert hat. Ich glaube, das haben die meisten Sportunternehmen dann dementsprechend auch ON. Ein Motto von ON lautet ja auch, wir machen Dinge anders als andere Firmen, sonst wären wir einfach eine Kopie von Adidas oder Nike. Wobei, Heidi, du wirst da jetzt eh dem gleich widersprechen. Und weil du auch vorhin gerade die Belegschaft angesprochen hast, Wolfgang, ON setzt auch auf ja, junge, risikobereite Quereinsteiger,
Ja.
was natürlich auch ein Erfolgsmodell sein kann. Also das Durchschnittsalter liegt bei circa 32 Jahren. Und die Firmenkultur und der Teamspirit werden bei ON großgeschrieben, eh klar. Wer bei uns nicht alles fürs Team gibt, ist am falschen Ort. Und was ich auch spannend fand, ist, dass die Mitarbeiter gemeinsam in der Pause joggen gehen, passt ja dann zum sportlichen Spirit. Und dass die Mitarbeiter alle an denselben Zielen gemessen werden und alle denselben Bonus bekommen. Ne? Das ist nämlich auch nicht so selbstverständlich in großen Unternehmen. Da hast du dann normalerweise verschiedene Levels und je höher du bist, umso mehr Prozent von deinem Jahresgehalt vom Bonus kannst du abstauben. Also,
Ja.
right Team Spirit, I would say.
Genau, das ist sicherlich einer der Erfolgstreiber. Neben diesen technischen Innovationen, was die Sohle anbelangt, würde ich mal sagen.
Ja, klar. Und das mit dem Joggen, Anna, du hattest recht. Ich war ja mal 5 Jahre in-house bei Nike für 4 Länder in Europa tätig. Und das haben sie sich schon ein wenig von Nike abgeschaut, weil bei uns in der Mittagspause oder nach der Arbeit ist man auch gemeinsam joggen gegangen. Was sehr auffallend ist, ist, dass sie sehr präsent am POS sind. Also sie haben jetzt auch Shop-in-Shop-technisch sehr, sehr gute Flächen bekommen in den letzten Monaten. Also das ist sehr, sehr aufgefallen. Und ja, Wolfgang, auch ich, mir ist aufgefallen, dass auf der Straße, man sieht sehr oft mittlerweile. Also die Leute scheinen die sehr gut zu finden, zu kaufen und ja, und sie sind
Ja.
auffällig aufgrund der Sohle. Super,
Wir
ja.
bleiben bei Schuhen, würde ich mal sagen. Nämlich auch Birkenstock will das neu erhaltene Kapital, was sie mit der vor 4 Monaten stattgefundenen Übernahme durch El Katterton erzielt haben, investieren. Und zwar nämlich stehen da 100 Millionen Euro auf dem Papier. Davon soll 50 Millionen Euro in die Modernisierung seiner mit 1.900 Beschäftigten großen Fabrik im ostsächsischen Görlitz gesteckt werden. Dort sollen dann vor allem die Kork-Latex-Sandalen hergestellt werden. Und die anderen 50 Millionen sollen für die Fertigung von Kunststoffsandalen in ein neues Werk dann fließen. Also das soll dann neu gebaut werden. Ich glaube, Standorte werden dann noch abgeklappert. Da stand jetzt noch nichts Konkretes fest. Aber genau, damit entstehen ja dann auch wieder neue Jobs.
Sommer und Venedig, also wie gesagt, ich berichte jetzt gerade noch von hier. Es war ein Spektakel der Sonderklasse. Warum? Weil vor einem Monat, als ich da hier war für eine Retail-Tour, war Saint Laurent und Valentino, die ihre neuen Kollektionen vorgestellt haben. Am vergangenen Wochenende war es das Spektakel des Jahres in Venedig. Domenico Dolce und Stefano Gabbana sorgten für einen Promi-Auflauf vom Feinsten. Also es waren alle, also nicht alle, aber sehr viele da, wie Jennifer Lopez, Sharon Stone, Monica Bellucci, Heidi Klum, die Tochter Leni ist ja am Markusplatz gelaufen für Dolce & Gabbana, Vin Diesel, Diana von Fürstenberg. Eine lächelnde wie Anna Wintour, ganz gut gelaunt, ist 1,5 Meter von mir, also in einem wunderschönen Blumenkleid gegangen mit einer anderen Dame, die ich nicht gekannt habe. Die Show war im Jubiläumsjahr 1600 Jahre Venedig inszeniert, am Markusplatz, aber auch natürlich im Dogenpalast. Dort wurde dann der Empfang fand dort statt, war natürlich auch ein Zeichen für die Handwerkskunst. Man hat gehuldigt eben diese Stadt und hat natürlich auch den Werdegang von Dolce & Gabbana ein wenig inszeniert. Haben ja das ganze Sortiment, also Juwelen genauso wie natürlich wunderbare Roben. Markusplatz war eine wahnsinnig aufwendig und schöne Modeschau. Leider Gottes, das Wetter hat nicht so wollen sein. Gegen Ende war dann ein wenig Regen. Da ist man dann im Nachhinein zum Rialto Mercato. Der wurde auch komplett umdekoriert. Man hätte den nie mehr erkannt. Die dritte große Show war dann Arsenale. Da war leider Gottes gerade ein Wolkenbruch mit Hagel. Also es war wunderschön inszeniert, die Musik, die Kulisse, natürlich die Bauwerke. Der Wettergott hat jetzt nicht ganz so mitgespielt, aber ja, alles kann man anscheinend nicht haben, aber es war wirklich, wirklich toll. Es geht aber gleich weiter hier in Venedig mit den Filmfestspielen. Am 1.9. beginnen die am Lido. Ob da die Besitzer der beiden außergewöhnlichen Yachten, die ich da gesehen habe, auch noch da sein werden, weiß ich nicht. Zum einen ist es die viertgrößte Segeljacht EOS von Diana von Fürstenberg-Gatte und Milliardär Barry Diller. Die ist rund 93 Meter lang, 13,5 Meter breit, hat 3 Masten, ist wunderschön. Schaut aus wie eine luxuriöse, schwimmende High-End-Villa. Ja? Also mit 21 Mann Besatzung aus dem Jahre 2006. Motorisiert war besonders auffällig Andromeda. Die kam jetzt von Antibes nach Venedig. Hat 30 Personen Besatzung und eine Länge von 107 Meter. Da fährt man schon ein Weilchen vorbei mit dem Vaporetto und traumhaft auch. Sehr mächtig, oben mit Hubschrauber, Landeplatz. Die ist 2016 vom Stapel gelaufen und angeblich ist es die Yacht von Milliardär Yuri Milner. Der ist der Founder von Tech Investment Company DSD Global. Hat ja auch auf sich aufmerksam gemacht, weil er ja einer der frühen Investoren von Twitter, Facebook, WhatsApp, Spotify war und kann sie natürlich diese Yacht somit bestimmt leisten.
Super, Heidi, du hast noch was von Dolce und Gabbana. Ist das eine Kooperation oder?
Ja, es gibt noch eine Kooperation, also beziehungsweise eine Special Collection. Dolce & Gabbana ist jetzt nicht untätig gewesen die letzte Zeit, offenbar. Es gibt eine Special Edition, die angelehnt ist an die Basketballschuhe der Early 90s. Das ist Dolce & Gabbana und Miami BJ Tucker. Gibt es in zwei Farben, für Damen und für Herren. Also das eine ist orange, ein schönes Orange. Die Bänder, die Schnürsenkel sind in Gelb und ein klassisches Beige. Also für Damen und Herren verfügbar in ausgewählten Stores. Kostenpunkt rund 800 US-Dollar.
Genau, weiter zu Neueröffnungen und neuen Formaten. Sagt euch das Konzept Soho House, was Heidi und Wolfgang?
Ja, da habe ich auch schon gerne in Berlin übernachtet. Es ist nicht so leicht, da reinzukommen, wenn man nicht Mitglied ist, aber das sind tolle Häuser.
Mhm. Gibt es in Hamburg auch eins?
Nein.
Nur in Deutschland gibt es in Berlin,
nur,
oder?
Nur Berlin.
Genau. Ja. Genau. Für alle, die es nicht kennen, genau, Soho House ist ein auf der ganzen Welt verstreutes, in größeren Städten Konzept. Die mieten meistens oder Häuser, da ist ein Hotel drinnen, ein Gym, meistens eine schöne Rooftop-Terrasse mit einem Restaurant und Bar und im Best Case dann vielleicht auch noch ein Pool. In Berlin hat das, glaube ich, 2010 oder so eröffnet. Mhm. Man muss eben Mitglied sein, um da auch rein zu dürfen. Klar, Mitglieder dürfen dann auch ab und zu Gäste da mitnehmen. Deshalb hatte ich auch schon mal das Glück, da ab und zu dann zu landen. Gerade im Sommer, wenn der Pool offen ist, ist das natürlich auch nice. Und da sieht man auch eben ab und zu ein paar Promis dann rumlaufen. Worauf ich aber jetzt hinaus wollte, ist, dass Soho House jetzt auch in Paris Pigalle eröffnet hat, im ehemaligen Rotlichtmilieu zwischen den 18. und 19. Arrondissement. Untergebracht wurde es in einem Haus des 19. Jahrhunderts, in dem früher die Familie von Jean Cocteau auch hauste. Das Gebäude ist voll mit historischen Gemälden und natürlich auch ein Interior-Mix von traditionell französischen Design mit ein bisschen Contemporary Art Deco. Ansonsten, was gibt es dazu noch zu sagen? Genau, es gibt 36 Schlafzimmer, auch ein Gym, einen schönen Innenhof mit einem Pool. Und was ich auch ganz cool fand, so einen kleinen Kabarett, so ein kleines Kabaretttheater für Mitglieder-Events. Also wenn man dann mal die Möglichkeit hat, dann auch in Paris das sich anzuschauen, wieso nicht, ne?
Ja, genau.
Toll, ja.
In Wien haben wir das nicht, Heidi, gell? Da gibt es das nicht.
Nein, aber in Berlin, vielleicht kann man sich da ja einen Drink genehmigen nächste Woche, wenn ich in Berlin bin.
Ja, das kannst du auf jeden Fall. Ja, du kannst die Restaurants kannst du betreten und du kannst auch nach oben auf die Dachterrasse gehen.
Von Berlin oder Paris besser gesagt nach Hongkong. Es geht gleich weiter, nämlich im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie von Valentino und vor allem auch den Fokus auf Asien hat Valentino seine erste Pure Beauty Boutique eröffnet in Hongkong. Es wird einen zweiten reinen Beauty Store geben in Hainan. Der Store fokussiert sich auch, sage ich mal, auf das ganze Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, die haben auch auf dieses ganze Papierwrapping verzichtet und auf wiederverwendbare Taschen gesetzt. Und das zeugt einfach nur diese Eröffnung auch in Hongkong in das Vertrauen des asiatischen Marktes. Und der Store sieht jedenfalls sehr schön aus. Hoffe, in Europa folgen dann auch mal ein paar. Die Wände sind ganz pink. Die digitalen Screens können auch ganz leicht ausgetauscht werden, um auch, sage ich mal, hier dem Nachhaltigkeitsprinzip nachzugehen, dass dann nicht viel Waste entsteht. Und sieht gut aus. Erinnert mich ein bisschen, muss ich jetzt mal sagen, auch natürlich, ist halt ein Beauty-Store an MAC oder dieses, sondern ein Mix von MAC und Benefit, dieses rosane Konzept. Aber sieht schön modern aus und wir hatten ja auch letztens auch darüber berichtet, dass Valentino sich da jetzt auch auf die Beauty-Schiene schmeißt. Ne?
Genau.
Ja, da muss man vielleicht jetzt auch mal gucken, wie im KDW in Berlin, da ist jetzt auch diese Woche der Beauty-Bereich, das Erdgeschoss, dann neu eröffnet worden. Und ich habe da nur so ein paar Fotos gesehen. Ich glaube, das lohnt sich auch mal anzugucken, weil das ist auch First Class. Ja, von Hongkong nach Bielefeld und andere deutsche Kleinstädte. Das mache ich gar nicht despektierlich, aber ich bin aufmerksam geworden auf die paar Veranstaltungen, die Zalando macht. Und zwar hat Zalando ja nicht nur positive Zahlen vermeldet, die sind natürlich auch im Zuge von Corona stark gewachsen, im Schuh- und im Modebereich, haben den Umsatz um 40% steigern können und haben auch einen, sag ich mal, keinen sehr hohen Profit, aber einen soliden ausgewiesen. Und für das Gesamtjahr haben sie angekündigt, dass sie einen Umsatz von über 10 Milliarden erwarten. Das ist ja alles andere als klein. Und das führt auch zu einem Profit von vermutlich 450 Millionen Euro. Das ist zwar prozentual kein Riesenwert, aber es ist ein Gewinn, denn man darf nicht vergessen, vor ein paar Jahren, da haben wir doch nicht nur, da haben wir uns alle diese TV-Spots angeguckt und haben uns da gut unterhalten lassen, ne? Aber im Stillen hat man ja so gedacht, naja Gott, wie lange wird es die Firma noch geben? Die verdienen doch kein Geld. Das kann ja mit dem Geldverbrennen auch nicht ewig weitergehen. Aber da werdet ihr euch ja auch noch wahrscheinlich dran erinnern. Aber jetzt verdienen sie Geld und können sozusagen auch solide wachsen. Im Schuhmarkt sind sie natürlich schon lange gefürchtet und haben sehr viel Marktanteile gewonnen. Im Fashion-Bereich kommen sie immer stärker und sind, wie gesagt, ja sicherlich auch Profiteure jetzt hier der Corona-Lockdown-Phase. Und sie gehen mit dem Zeitgeist und sind jetzt auf den nachhaltigen Second-Hand-Trend aufgesprungen und haben eine neue Website gemacht, die nennt sich Zalando Zirkel. Und Zalando Zirkel ist eine Plattform, in der Ware vermarktet wird, die Kunden zurückgeschickt haben, die aufgearbeitet worden ist und die sie auch teilweise auch zugekauft haben. Und da wird eben sozusagen Second-Hand-Mode verkauft. Und jetzt sagt Zalando, okay, um das Ganze so ein bisschen anzufeuern und noch bekannter zu machen, machen sie eine kleine Tour Anfang September und haben ihre Kunden über Facebook hauptsächlich zu 40 pre-owned Fashion-Events eingeladen. Das steht auf der Facebook-Seite, steht dann, du liebst pre-owned, also ne, jemand, der die Sachen vorher schon mal besessen hat. Wir auch, wir bieten dir ein großes Sortiment an qualitätsgeprüfter pre-owned Fashion von ASOS über Levi's, Monkey, Vans, Tommy Hilfiger, Esprit und H&M ist alles dabei. Besuch uns in einem unserer Pop-up Events und sichere dir dein nächstes Lieblingsstück. Ja, und da wird angeboten Ware zum Preis zwischen 2 und 12 Euro. Schuhe und Taschen sind dabei. Aber es ist eben, das findet nicht statt in den üblichen Plätzen, sondern sie haben sich entschlossen, teilweise auf Flohmärkte zu gehen, mit dem Truck, aus dem Truck heraus anzubieten oder andere Eventflächen. Machen damit auf sich aufmerksam, sind nicht in den großen Städten in bester Lage, sondern sie sind eben in den mittleren Städten an den Randlagen, damit sie keine große Miete haben. Aber damit wollen sie das jetzt bekannt machen. Die Mitarbeiter wird es genauso freuen wie der Profit, denn die Unternehmensleitung hatte ihnen 5 Tage zusätzlich bezahlten Urlaub im August spendiert. Ist ja auch nicht schlecht, finde ich, ne, noch 5 Tage im August zu bekommen, um den Sommerurlaub zu verlängern. Also Zalando verschwindet nicht, wird immer größer, verdient auch Geld. Und mit denen muss man sich auch modetechnisch immer mehr auseinandersetzen.
Ich finde ja gut, dass der Second Life Spirit boomt. Das neue Bewusstsein für die Produkte wird immer stärker und ist natürlich schön zu sehen, wenn auch Firmen wie Zalando da sich was überlegen. Jetzt müssen wir nur noch hinbekommen, dass die Produktionen dementsprechend das Bewusstsein schärfen, dass jetzt beim Beginn schon ein bisschen nachgedacht wird, ob alles das produziert werden muss oder also das wäre noch zu überlegen, wie man das auf die Reihe bekommt.
Ja.
Aber der Weg ist schon einmal ganz gut. Anna, du entführst uns jetzt nach Amerika.
Amazon plant weitere Eröffnungen physischer Retail-Stores in den Vereinigten Staaten, die als Department-Stores fungieren sollen. Der Fokus soll dann hier auf den Produktkategorien Textil, Haushalt und Elektronik liegen. Die ersten Stores dieser Art sollen in Ohio und Kalifornien auf ca. 2800 Quadratmeter öffnen. Das sind dann sozusagen ähnliche Flächengröße oder Konzepte zu Bloomingdale's und Nordstrom Department Stores. Ich persönlich finde das halt auch wieder super spannend, da es den Vermieter hilft, die größeren Leerstandsflächen neu zu belegen, die ja jetzt auch durch die bereits länger anhaltende Schieflage der Department Stores entstanden ist. Jetzt durch die Corona-Krise haben da ja einige dann nochmal schneller den Genickbruch erlitten sozusagen. Und so kann Amazon sein digitales Know-how auf die Flächen bringen und die Department Stores der Zukunft entwerfen. Weil ich bin ehrlich gesagt schon seit einigen Jahren jedes Mal erschrocken gewesen, wenn Department Stores hier die Alteingesessenen wieder neu eröffnet haben, uns versprochen haben, das wird jetzt der Department Store der Zukunft. Dann bin ich dann in den Store reingegangen und habe mir nur gedacht, das ist jetzt die Vision, that's it. Also da war überhaupt nichts visionär oder zukunftsorientiert, geschweige denn digital, außer vielleicht so, wie gesagt, so eine Digitalstile. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird und bin happy für die Vermieter, dass die Flächen wieder vermietet sind.
Scan and Go ist jetzt auch nichts ganz Neues mehr, aber es ist einmal ein Beginn. Und diesen Beginn hat jetzt unter anderem auch die Kette, Drogeriekette Rossmann am Start, also die 1972, aber die erste Drogeriekette, also der erste Drogeriemarkt ist ja 1972 von Dirk Rossmann in Hannover eröffnet worden. Mittlerweile sind es ja über 4.200 Filialen mit über 56.000 Mitarbeitern europaweit mit einem Umsatz in 2020 mit rund 10,35 Milliarden Euro. Es wird Scan & Go von Shoprim getestet. Diese wurde in bereits bestehende Rossmann-App integriert. Also man hat das nicht extra als zweite App aufgesetzt, sondern in die bestehende integriert, um so schneller und einfacher einkaufen zu können. Also es wird einfach, man geht durch den Laden, scannt seine Produkte, gibt sie in die eigene Tasche oder in das Warenkörbchen und zahlt dann mit der App. Ja, Shoprim GmbH ist ein Joint Venture der Umtausch Group Ventures GmbH und Wirecube GmbH und ist segmentunabhängig und kann aber auch mehr, nämlich, ich glaube, Einkaufslisten, Empfehlungen und Kundenbindungsprogramme einbinden. Also das ist jetzt ein Summa summarum von mehreren, die das da berücksichtigt wurde. Mhm. Aber Wolfgang, du warst jetzt ja kürzlich beim Zara und hast ja eine tolle App dir angesehen und getestet.
Ja, Zara.
Was hat es damit auf sich?
Also Zara hat hat in seiner App eine weitere Funktion integriert, die Store Mode. Die bedeutet, dass man sich Artikel aus dem Online-Shop sozusagen heraussuchen kann, überprüfen kann, gibt es diesen Artikel auch in dem jeweiligen Laden, den man besuchen möchte. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, so, ich befinde mich jetzt hier in der Mönckebergstraße in Hamburg, den und den Artikel suche ich, dann sagt er ja, der ist vorrätig. Dann zeigt er mir nicht nur erst insgesamt im Laden vorrätig, sondern es gibt eine Navigation durch den Store, auf welcher Etage und an welcher Stelle ich ihn finde. Wenn ich ihn dann gefunden habe und sage, Mensch, der ist klasse, dann kann ich mir eine Umkleidekabine reservieren lassen. Und dann sagt das System zum Beispiel, hier für dich, Wolfgang, haben wir die Umkleidekabine Nummer 4, die nächsten 5 Minuten reserviert, komm doch vorbei. Ja, und dann gehe ich mit meinem Teil dahin und dann ist für mich eine freie Umkleidekabine. So, das sind ja auch alles so kleine digitale Gimmicks, die zeigen, dass man sozusagen den Gap zum Online versucht, ein bisschen zu schließen. Und ich habe das ausprobiert in mehreren Stores. Das funktioniert nicht reibungslos überall. Die Mitarbeiter sind auch nicht alle genau darüber informiert. Aber wenn es denn funktioniert, ist das, finde ich das ganz hilfreich.
Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir in unsere letzte Kategorie über, nämlich in unsere Kategorie Wieso eigentlich nicht? Und ich starte mal direkt mit Kanye West und Donda. Warum eigentlich? Wir sind ja jetzt hier kein Musikpodcast, aber Kanye hat endlich nach langem Teasen und Wartezeit für die ganzen Fans sein Album gedroppt. Was ich jetzt so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen habe, sind da auch alle relativ happy mit der kreativen Leistung des Albums. Natürlich gab es entsprechend auch Merchandise-Artikel. Unter anderem auch eine schusssichere Weste, die Kanye West vermeintlich, da scheiden sich auch die Geister, während der Aufnahme des Albums trug. Und diese wurde um $20.000 verkauft. Ich weiß nicht warum, aber dieser Betrag hat mich jetzt nicht so sehr geflasht. Ich dachte mir, da geht vielleicht, wenn ich mir manche Sachen anschaue, wie viel Geld die verkauft werden, auch nochmal mehr. Aber wahrscheinlich, weil es auch nicht ganz sicher war, ob er die jetzt getragen hat oder nicht, waren es dann doch nur unter Anführungs $20.000. Ja. Aber ja, schon relativ crazy. Zusätzlich, wie gesagt, wurde auch weiteres Merch veröffentlicht. Das ist dann engineert bei Balenciaga. Man hat auch Kim Kardashian sehr viel auf Instagram gesehen die letzten Wochen, wo die auch teilweise so Ganzkörperanzüge trägt, wirklich auch das gesamte Gesicht dann teilweise bedeckt. Ja? Also das war so mein Überraschungs-Merch-Artikel, diese Ganzgesichtshaube. Also ich hoffe nicht, dass dann die ganzen Kanye und Donda-Fans dann in Berlin in der Nacht mit diesen Merch-Artikels rumlaufen, weil da werde ich mich fürchten. Genau, so viel dazu.
Ja, ich habe dann ein wenig herumrecherchiert, warum er genau das Album Donda genannt hat. Und es ist eine Hommage an seine Mutter, Donda West, die 2007, also sie war ja auch seine Managerin für einige Zeit. Und bevor sie 2007 im Alter von nur 58 Jahren nach einer Schönheitsoperation verstorben ist.
Oh, ja, auch nochmal ein emotionaler Aspekt dabei dann bei dem Album, ne?
Ganz genau. Ja. 108 Minuten dauert's.
Ja. Also das Emotionale, das habe ich hier bei dem nächsten Beitrag, gibt es das auch, aber in ganz anderer Art und Weise. Da verstehen sich nämlich zwei nicht mehr. Aber so, ich fange mal von vorne an. Die Modekette Sinn hat einen Leitspruch, ne? Das heißt, und der heißt, das macht Sinn. Aber ehrlicherweise, was da jetzt im Moment passiert, das macht keinen Sinn mehr. Denn der langjährige Manager der Kette Sinn, Friedrich Wilhelm Göbel, der eigentlich auch nach außen hin immer sozusagen aufgetreten ist, dass er der Eigentümer der Firma ist, dem wurde jetzt überraschenderweise von seiner Ex-Frau, mit der er im Streit liegt, und die offenbar die Firmenanteile offiziell hält, gekündigt. Das heißt also, der war bei seinem Anwalt und der hat ihm gesagt, so, Sie sind hier entlassen. Tschüss. Und ein zweiter Geschäftsführer auch noch und andere leitende Manager sind auch noch gegangen. Man weiß nicht genau, was so der Hintergrund ist. Das sieht so ein bisschen aus, dass da so ein Rosenkrieg läuft, um nach der Scheidung oder nach der Trennung, wem gehört was und wer hat Anspruch auf was. Jedenfalls sind diese 33 Stores, sie stehen jetzt da so ein bisschen führungslos, nicht ganz, aber unsicher da, denn die Mitarbeiter wurden zwar informiert, dass es einen neuen Geschäftsführer gibt, aber über die Hintergründe gibt es Stillschweigen und das ist natürlich alles andere als gut für die. Da tun die mir auch leid, weil das Unternehmen ist sowieso schon durch viele Krisen gegangen und die haben schon häufig Angst um ihren Job haben müssen und jetzt kommt so eine Geschichte am Ende noch dazu. Die Großhändler, die mit ihren Markenshops auch das Geschäft so ein bisschen unterstützt haben, weil sie die Ware kostenlos zur Verfügung gestellt haben, die haben sich jetzt da auch schon teilweise zurückgezogen und haben Verträge gekündigt. Also das heißt, die Krise wird wahrscheinlich noch länger dauern. Das Wohlwollen der Lieferanten ist nicht sicher und man ist auch auf die Loyalität der Mitarbeiter angewiesen, aber wenn die nicht wissen, wie es überhaupt weitergehen soll und was sie dort machen sollen und warum es so ist, dann weiß ich auch nicht, ob das alles endlich ist. Ich hoffe, dass alle Beteiligten da eine schnelle Lösung finden und für Klarheit sorgen können. Aber das hatte ich vorher auch noch nicht gehört, dass du morgens aufstehst und von einem Anwalt gebeten wirst, zu kommen und dann deine Kündigung kriegst von der Firma, von der du glaubst, du bist der Eigentümer. Ne?
Genau, in diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Danke nochmal fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Feedback gerne über LinkedIn oder wie auch immer. Wir freuen uns darauf und arbeiten auch immer gern an unserem Konzept weiter. Bis zum nächsten Mal.